SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der, wenn es darauf ankommt, aus einem Tischkicker ein Hochbeet machen kann. Und das nicht alleine, sondern mit der Hilfe seiner Schülerinnen und Schüler. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Bader.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Bader, Sie sind Lehrer an einer privaten Grundschule in Stuttgart und Sie haben in diesem Jahr den Lehrerpreis der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg erhalten. Und zwar in der Kategorie, ich zitiere mal, selbstverständlicher Umgang mit Nachhaltigkeit im Alltag. Bevor wir ausführlich darüber sprechen, was das genau heißt und warum aus einem Tischkicker bei Ihnen ein Hochbeet wurde, jetzt erstmal die Frage, was war denn heute los bei Ihnen in der Schule? Also gab es etwas, was Sie überrascht hat, was Sie besonders gefreut oder sogar geärgert hat?
Ja, das gibt's jeden Tag. Also beides oder mehreres davon. Und heute war es zum Beispiel so, dass unerwartet viele Kinder zu spät kamen und wir eigentlich heute Morgen einen Test geschrieben haben oder schreiben wollten. Und ich musste dann ein bisschen improvisieren. Aber genau das ist ja das, was es ausmacht an der Schule.
Ja, also improvisieren, dann kreativen Weg finden. Aber sind Sie denn auch ein strenger Lehrer, wenn es drauf ankommt? Also beim zu spät kommen? Oder kann man das tatsächlich noch wenden ins kreativ Nützliche?
Ich glaube, in der Grundschule ist es gut möglich, kreativ und nützlich an der Stelle zu sein. An anderen Stellen bin ich sicher auch mal streng, wenn es nötig ist.
Also, wir werden Sie kennenlernen in dieser Sendung, wie Sie als Lehrer sind, was Sie da getan haben, auch um diesen Preis zu gewinnen. Wir sprechen darüber, warum Schule keinesfalls immer doof, lebensfremd und alltagsuntauglich sein muss in SWR 2 Tandem. Schule kann ein Ort sein, wo man Kindern auf kreative Art beibringt, selbstbewusst und tatkräftig in die Welt zu gehen und nicht zuletzt auch mit einem Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Darüber sprechen wir mit Thomas Bader. Herr Bader, Sie haben dieses Jahr den Lehrerpreis der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg erhalten, gemeinsam mit 5 anderen Lehrkräften von anderen Schulen. Sie sind ausgezeichnet worden in der Kategorie, Zitat, selbstverständlicher Umgang mit Nachhaltigkeit im Alltag. Das klingt genau richtig, ist aber auch irgendwie etwas abstrakt. Was heißt das denn ganz konkret für Sie?
Ganz konkret war das eine Überraschung für mich, erstmal zu sagen, weil es einfach selbstverständlich ist für mich, was ich da mache, nämlich Alltagssituationen aufzunehmen und daraus interessante, spannende Themen für die Kinder zu entwickeln und mit ihnen da forschend kreativ unterwegs zu sein.
Machen wir es tatsächlich noch ein bisschen anschaulich, was Sie genau machen. Das Beispiel mit dem Tischkicker zum Beispiel. Also dieser Tischkicker, der stand wohl bei Ihnen rum und war nicht mehr zu benutzen. Und dann war die Frage, was macht man damit?
Genau, wir haben in der Schule mehrere Dinge, die irgendwann die Zeit sozusagen gesegnet haben und nicht mehr zu nutzen sind. Und dann ist es so, dass die Frage ist, was wird daraus? Ja, so gibt es unterschiedliche Dinge und eines davon war dieser Tischkicker, der eben so ausgeschlagen war, dass man wirklich nicht mehr spielen konnte und auch kein Kind gerne mehr daran gespielt hat, lieber an dem neuen Tischkicker gespielt wurde. Der alte war also nur ein Platzhalter und dieser Platzhalter, mit dem musste etwas passieren. Und die Idee war dann, dass man daraus etwas anderes macht, eben einer anderen Nutzung zuführt, diesen Tischkicker. Und ein Kind hatte die Idee, es hat mitbekommen, dass eine andere Lehrerin eben in der AG eine Garten-AG oder Dinge bepflanzt. Und da war das dann so, dass diese Lehrerin gesagt hat, wir haben zu wenig Platz auf unserer Dachterrasse und gibt's nicht eine Möglichkeit. Und dann hat das Kind spontan die Idee gehabt, ja, da ist doch dieser alte Kicker und da könnte man doch sowas draus bauen. Ja, da war ich sehr überrascht und auch glücklich darüber, dass solche Ideen kommen. Und dann haben wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht, haben den Tischkicker auseinandermontiert, ihn in unsere Werkstatt transportiert. Die Stangen mussten natürlich weichen, die Seiten wurden erhöht beziehungsweise innen das Spielfeld rausgenommen. Und dann wurde eine Plane mit Drainage eingezogen. Und bepflanzt, also mit Erde gefüllt und bepflanzt. Und die Kinder haben sogar im Zuge dieses Projektes überlegt, dass sie gern einen Deckel dafür machen würden, sodass es auch als Frühbeet verwendet werden kann. Und der Deckel muss natürlich so sein, dass man den hochklappen kann und dass da das Licht reinfällt zur Not. Und da kamen noch ganz viele andere Ideen. Und man hat dann in der Gruppe eben gemeinsam geforscht, überlegt und nachgedacht, was man denn alles daraus machen kann, dass es dann wirklich auch gut genutzt werden kann für die Garten AG.
Ja, also es klingt wirklich so, als wäre eine ganze Menge Input, verschiedene Ideen hätten da zusammengefunden. Jetzt ist es ja so, dass die Eltern von heute sehr, sehr achtsam sind. Man könnte manchmal auch sagen, überängstlich. Haben Sie den von denen manchmal auch gehört? Das ist alles ganz toll, was Sie da machen, aber bitte keine Sägen oder Hämmer?
Das muss ich eigentlich sagen, dass das weniger der Fall ist bei uns, dass das Vertrauen sehr groß ist in uns Lehrkräfte und auch in das, was wir umsetzen. Und ganz oft höre ich das, wenn wir dann diese Dinge, die wir erschaffen haben, wieder vorstellen, also beim Tag der offenen Tür oder beim Sommerfest oder bei solchen Gelegenheiten, wenn die Eltern ins Haus kommen, dann auch sehen, was wir gemacht haben und die Kinder natürlich auch stolz präsentieren, Mama, da war ich dabei, da habe ich mitgemacht. Und deshalb mache ich gern solche gemeinsamen, solche Teamprojekte und auch solche Dinge, die eben in unserem Haus verbleiben und weiter gebraucht werden, die eben nicht individuell gestaltet sind und zu Hause dann irgendwann nach 2-3 Wochen im Papierkorb verschwinden.
Jetzt sind Sie ja eigentlich Lehrer für Deutsch, Mathe und Religion und noch ein paar andere Fächer. Ja. Wann machen Sie denn diese kreativen Projekte, wo Dinge entstehen, verbessert werden, wiederverwendet werden?
Das entsteht im Alltag, je nachdem, wann die Idee kommt. Das kann natürlich auch im Matheunterricht stattfinden. Das ist ganz oft an unserem Thementag. Wir haben einmal in der Woche einen Thementag, wo wir uns mit einem Thema beschäftigen, auf unterschiedliche Art und Weise. Und bei uns gibt's zusätzlich an einem Nachmittag in der Woche auch sogenannte Forscherkurse, wo wir noch stärker thematisch auch Altersgruppen gemischt mit den Kindern arbeiten und dort eben verschiedene Ideen weiterbringen, aus verschiedenen Bereichen weiterdenken, weiterentwickeln. Wir sind als Privatschule, als Ganztagesschule mit mehr Stunden ausgestattet. Die Kinder sind länger bei uns und deshalb ist es möglich, solche kreativen, solche forschenden, solche schönen, wie ich finde, Angebote auch zusätzlich zu machen, weil wir zeitlich eben nicht so eingeschränkt sind.
Sie, um andere Beispiele zu nennen, Sie haben pinke Fußstützen für die Büroarbeitenden errichtet mit den Kindern, erwerkelt, ein Vogelhäuschen für die Küche. Es ist ja nun, das kennen wir alle auch vom Heimwerkern, irgendwas geht ja immer schief bei diesen Sachen. Also die Konstruktion funktioniert dann doch nicht oder ein Farbeimer landet über den Schulheften. Ja. Was war denn jetzt zum Beispiel beim Kicker oder beim Vogelhäuschen das lustigste oder nervigste Missgeschick?
Oh, das Lustigste, ein Missgeschick, da muss ich mal nachgrübeln, ist gar nicht so einfach. Ja, also lustige Missgeschicke passieren bei uns immer, wenn's eng wird. Wenn viele an einer Sache arbeiten und es gerne jeder vorne dran möchte, dann passieren da schon mal Dinge, weil man sich im Weg steht, weil man vielleicht nicht gerade dran denkt, dass der andere sägt und jetzt vielleicht man da nicht hinten dran stehen sollte, man sonst den Ellenbogen in die Magengrube kriegt oder so. Also ja, es entstehen schon hin und wieder die einen oder anderen kleinen Verletzungen. Das ist, denke ich, einfach der Übung geschuldet, dass viele Kinder auch solche Dinge eben in den Basics, in den Grundlagen erlernen an der Grundschule. Ja. Also es kommen durchaus Kinder, die sagen, ich habe noch nie gesägt, wie geht das? Ja. Ich habe noch nie eine Schraube reingedreht, ich habe noch nie gehämmert, zeig mir's bitte. Und das macht einen schon dann auch stolz und macht einem Freude, wenn man die Kinder da weiterbringen kann und dann die strahlenden Augen sieht, mit denen sie dann unterwegs sind, wenn sie da dann an ihrem Projekt etwas hinterher in der Hand haben und eben was sehen, was sie gemacht haben.
Es geht ja auch ganz konkret um Nachhaltigkeit, also diese Idee, dass man Dinge nicht einfach wegschmeißt, den Kicker jetzt nicht auf die Straße zum Sperrmüll stellt, sondern was anderes draus macht. Ja. Was ist denn da Ihr Ziel eigentlich? Also wollen Sie Verhalten auch außerhalb der Schule ändern, vielleicht sogar dafür sorgen, dass die Kinder ihren Eltern zu Hause beibringen, wie sie nachhaltiger leben können?
Überhaupt ins Nachdenken zu bringen durch alle Aktionen und Projekte, die wir machen, ist unser Ziel. Zum Thema Nachhaltigkeit, wir hatten jetzt starke Phase, wo wir natürlich auch mit im Zuge dieser Preisverleihung nochmal ein Green Team bei uns an der Schule installiert haben und drüber nachgedacht haben, was können wir denn insgesamt als Bildungshaus noch besser machen? Und natürlich ist es da unser Ziel, die Kinder so weit zu bringen, dass sie selber über sich, über ihr Leben, über alles Mögliche nachdenken, mit dem sie umgehen, also wo sie einkaufen, was sie wegwerfen, was sie wiederverwenden können, ob man nicht auch was reparieren kann. Also ganz unterschiedliche Dinge. Und das schafft man nur, wenn das alles durchleuchtet. Also wenn man nicht inhaltsspezifisch abzielt, Dienstagmorgens um 8 bis 10 findet dieses Seminar oder diese Stunde statt und da achtet man dann darauf und der Rest von der Woche ist egal, sondern wichtig ist, dass das sozusagen durch die ganzen Fächer übergreifend gedacht und vollzogen wird.
Also Beschwerden von Eltern gab es aber noch nicht, dass die Kinder ihnen zu Hause Predigten halten über Nachhaltigkeit?
Nee, ich finde, die dritte Klasse ist sowieso eine Klasse oder ein Alter, in dem die Kinder sehr viel drüber nachdenken, ja, was denn wirklich notwendig ist. Wir haben zum Beispiel im Religionsunterricht immer ein großes Thema, ist die Schöpfung und der Umgang mit der Schöpfung. Und für die Kinder, die beziehen das sehr stark in diesem Alter auf sich selber und auf ihre eigenen Handlungen und ihr eigenes Nachdenken. Und das ist natürlich auch was Schönes. Und sie wollen in dem Alter sehr viel lernen und sehr viel dazu gewinnen. Und das kann man in diesem Alter wirklich dann auch gut, ich sage jetzt mal, ein Stück weit ausnutzen, dass die Kinder da so ticken.
Herr Bader, für Ihre Arbeit als Lehrer haben Sie den Lehrerpreis der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg erhalten. Und zwar einmal dafür, wie Sie den Schülerinnen und Schülern das Thema Nachhaltigkeit vermitteln. Sie haben den Preis aber auch dafür erhalten, dass Sie sich mit Ihren Schülerinnen und Schülern, ich zitiere mal, besonders um benachteiligte Menschen kümmern. So setzen Sie sich etwa für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Obdachlosen ein. Das klingt spannend und es klingt auch unerwartet bei einer Grundschule. Was haben Sie denn da dieses Jahr getan?
Ja, wir sind mit den Obdachlosen bei uns um die Ecke, so würde ich sagen, immer gut im Kontakt. Denn wir machen jedes Jahr eine Kleiderspende. Wir sammeln also immer vor Weihnachten Kleider ein und bringen die persönlich vorbei. Und bei dieser Gelegenheit lernen die Kinder das Leben eines Obdachlosen kennen.
Jetzt, ich frage ganz kurz dazwischen, Ihnen das hinbringen heißt in einer obdachlosen Tagesstätte?
Ja? Genau, in eine Tagesstätte, bei der Obdachlose eben die täglichen Dinge ihres Bedarfs erfüllen können, duschen können, was zum Essen holen können, sich ausruhen können, sich aufwärmen können, verschiedene Möglichkeiten eben haben. Und zu dieser Tagesstätte gehen wir einmal regelmäßig mit jeder Klasse, um wirklich, also wir machen das immer in der dritten Klasse, um mit den Kindern dieses Leben dieser Menschen auch kennenzulernen und ja, die Rahmenbedingungen dieser Menschen kennenzulernen. Mir als evangelischer Diakon ist es sehr wichtig, dass die Kinder auch andere Lebenswahrheiten und Lebensbegebenheiten kennen, um damit auch ihre soziale Richtung, ihren sozialen Blick zu eröffnen.
Jetzt ist der Begriff schon mal gefallen, Diakon, da werden wir nachher drüber sprechen, dass Sie tatsächlich auch so in Ihrer Ausbildung und Berufsvergangenheit auch Diakon waren. Mhm. Sprechen wir mal über diese, oder versuchen wir uns vorzustellen, wie das abläuft, wenn Ihre Kinder aus der dritten Klasse in die Tagesstätte kommen. Wie ist das denn, wie reagieren die? Also ist denen das fremd, sind die schüchtern, vielleicht sogar verängstigt oder sind die da ganz interessiert und so ein bisschen drauflos und stellen Fragen?
Da sind die Kinder ganz unterschiedlich. Die meisten haben sehr viele Fragen. Beginnen damit, dass sie sich fragen, was ist denn überhaupt ein Obdachloser? Also sie kennen zwar von der Straße in Stuttgart Menschen, die da sitzen und vielleicht auch betteln oder Menschen, die irgendwie morgens denen immer begegnen, die auf der Parkbank liegen und schlafen, aber mehr wissen sie dazu in der Regel meistens nicht. Und wenn man dorthin kommt und die Kleider abgibt, dann entstehen automatisch Fragen, ja, für wen sind die Kleider, warum machen wir das überhaupt und solche Dinge. Und der Leiter der Tagesstätte in der Olgastraße, der ist sehr offen und berichtet immer auch gern aus dem Leben eines Obdachlosen und zeigt uns auf, wie ein Obdachloser lebt und wie er seinen Tag verbringt. Und das ist natürlich für die Kinder was ganz Spannendes, weil es was ganz anderes ist, was sie noch nicht kennen. Ja, und es motiviert viele Kinder, darüber nachzudenken, wie ihr Leben weitergeht und was sie vielleicht auch für so jemand, der so gestrandet ist, tun können.
Es klang gerade so ein bisschen, als würden die Kinder dann einfach mit dem Leiter sprechen. Kommen die dann auch ins Gespräch oder in Kontakt mit den Obdachlosen?
Mit den Obdachlosen kommen wir sehr selten ins Gespräch, weil es wirklich schon auch etwas mit Scham zu tun hat, die Begegnung mit solchen Menschen. wir sind oft mit den Mitarbeitern dort im Kontakt. Und wir sind auch jetzt in diesem Jahr zum Beispiel, weil wir ja wegen Corona nicht raus konnten, in Briefkontakt gewesen. Die Kinder in der dritten Klasse lernen das Briefeschreiben und haben dann dem Leiter der Tagesstätte einen Brief geschrieben und haben ihre Fragen gestellt und haben dann auch einen ganz netten Antwortbrief bekommen. Ja, und so bleiben wir in Kontakt und versuchen eben, dieses Leben auf der anderen Seite der Gesellschaft ein Stück weit auch kennenzulernen.
Ich habe selbst mal eine Radiodoku gemacht, da war ich einen Tag als Obdachloser, habe einen Obdachlosen begleitet in Stuttgart und ich fand das sehr eindrucksvoll, also einfach weil man in einer ganz anderen Welt ist, die ja irgendwie immer existiert um unsere ganz normale Welt herum und in ihr, dann nimmt man sie eben nicht wahr und man begreift dann plötzlich, wie privilegiert man selber ist. Jetzt sind Sie ja an einer Grundschule, an einer privaten Grundschule, wo auch Schulgebühren bezahlt werden. Mhm. Sind denn die Kinder, die da jetzt diese andere Welt kennenlernen, stammen die auch eher aus privilegierten Familien? Und ist es gerade vielleicht auch deshalb wichtig für diese Kinder zu sehen, wie wenig selbstverständlich ihr eigenes Leben ist?
Ja und nein. Also sie stammen dank unserer Möglichkeiten, ein einkommensgestaffeltes Schulgeld zu machen, durchaus aus sehr gemischten Familienverhältnissen. Was auch etwas Schönes ist für unsere Privatschule, denn wenn wir jetzt nur privilegierte Kinder bei uns hätten, dann würde vielleicht auch so, man sagt ja auf Schwäbisch, ein Geschmäckle oder so entstehen. Das ist aber bei uns nicht der Fall. Wir sind auch multikulturell sehr bunt unterwegs, was auch sehr schön ist und was so dieses Miteinander auch fördert. Also auch im Team der Lehrer und der Pädagogen und der Erzieher, die im Bildungshaus arbeiten, sind wir sehr bunt aufgestellt. Und das ist was Tolles und was Schönes, weil unterschiedliche Kulturen und eben auch unterschiedliche Persönlichkeiten kommen mit unterschiedlichen Hintergründen. Und so ist das was für uns selbstverständlich dazugehört und um diese Dimension der Obdachlosigkeit oder der anderen Lebensweise vielleicht noch schon ein Stück weit auch in der Sicht ergänzt werden kann oder sollte, damit man eben so einen Gesamtblick hat und ja nicht nur in seiner eigenen Welt groß wird und dort lebt, sondern schon früh auch da ins Nachdenken kommt, wie man denn zum Beispiel mit seinen eigenen Ressourcen umgeht oder ob es nicht die Möglichkeit gibt, auch Dinge abzugeben.
Jetzt ist es ja bei so Erfahrungen, wo man eine andere Welt kennenlernt, ist es ja oft so, dass sie sehr eindrucksvoll im Moment sind und dass das aber dann manchmal auch verpufft. Mhm. Können Sie denn bei Ihren Kindern sehen tatsächlich später, dass das nachwirkt, vielleicht, dass das sogar das Verhalten der Kinder beeinflusst?
Also es gibt immer wieder Erfahrungen oder immer wieder auch sichtbare Aktionen, Dinge, die die Kinder dann auch später noch ansprechen oder umsetzen. Ich hatte einen Junge, der hat, das war lange nach, also vielleicht ein knappes Jahr nach dem Besuch, mich angesprochen und gesagt, ob ich nicht die Flaschen sammeln würde hier im Bildungshaus. Er würde die gerne einem Obdachlosen bringen, der immer bei uns am Charlottenplatz um die Ecke sitzt, und ihn fragen, ob er die nicht gern haben möchte, dass er sich was zum Essen kaufen kann. Und das sind natürlich schon dann auch eindrückliche Erlebnisse. Und es zeigt, dass die Kinder durchaus, ja, dass das ein Prozess ist und dass die Kinder durchaus das nicht als Einmalaufgabe sehen und das in ihren Herzen und in ihrem Denken auch weitertragen.
Herr Bader, Sie sind 42 Jahre alt, Sie sind überhaupt erst seit einigen Jahren Lehrer. Ja. Von Haus aus sind Sie nämlich Religions- und Sozialpädagoge. Ja. Zuallererst haben Sie offene Jugendarbeit gemacht, 7 Jahre lang. Und zwar haben Sie ein Jugendcafé in Echterdingen geleitet mit Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren. So ein ganz einfaches Alter ist das ja nicht. Wie leicht ist Ihnen denn der Kontakt da gefallen?
Ja, mir ist der Kontakt, muss ich ehrlich sagen, leicht gefallen. Das ist eine Zielgruppe, die mir auch sehr viel Spaß macht. Da ist es natürlich anders wie jetzt in der Grundschule. Aber es ist etwas, wo junge Menschen in der Entwicklung sind und sehr wissbegierig, sehr kontaktfreudig sind und sehr offen. Und das ist was sehr Schönes.
Sie schildern sehr positiv. Ich habe selbst mal Zivildienst in Karlsruhe auf einem Kinderspielplatz gemacht. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung, aber es konnte eben auch mal hart kommen. Also es waren dann auch mal Jugendliche da, die gekommen waren, um eines unserer Kinder zum Beispiel gezielt zu verprügeln. Was war denn für Sie die Situation, die Sie am meisten herausgefordert hat?
Ja, da erinnere ich mich noch ganz genau. Ich stand zwischen 40 jungen Menschen am Bahnhof in Echterdingen. Ich hatte damals nämlich auch einen Auftrag im Bereich Streetwork zu erledigen und die wollten sich schlagen. Und ich habe versucht zu schlichten unter 40 Jugendlichen, nicht so einfach. Mitarbeiter, die dabei waren vom Jugendcafé, die sagten, das wird Ihnen hier zu heiß, Sie verschwinden lieber.
40 Jugendliche, das ist eine ganze Menge.
Ja, das war eine ganze Menge und es waren zwei große Gruppen, die gegeneinander aufgebracht waren wegen einer, ich würde sagen, Romeo und Julia-Geschichte.
Also es ging um die Liebe.
Genau, es ging um die Liebe, die in dem Alter manchmal verrückte Geschichten erzählt. Das war eine sehr große Herausforderung. Aber es ist mir gelungen, die eine Gruppe zu überzeugen, dass wenn sie morgen sich auch noch schlagen wollen, dass sie dann auch morgen noch machen können. Und sie sollen Nacht drüber schlafen und die sind dann auch abgezogen mit ihren Autos und sind gefahren.
Sehr gesichtswahrender, sehr guter Trick, muss man sagen. Ja. Haben Sie denn, wie gehen Sie denn da rein vom Gefühl her? Oder wie war das damals? Waren Sie da selbst aufgeregt? Also wenn man dazwischen doch kampfbereiten, auch selbst aufgewühlten Jugendlichen steht?
Ja, ich war sehr aufgeregt. Natürlich, ich hatte da gerade frisch meine Mediationsausbildung gemacht oder meine Zusatzfortbildung im Bereich Mediation und dachte am Anfang, naja, wunderbar, jetzt habe ich mal hier einen Lernfeld. Aber es war sehr spannungsgeladen und auch sehr aggressiv. Also ja, die verschiedenen Jugendlichen sind auch mir sehr nahe gekommen, also auch in meine Nähe, so nah, dass ich mich unwohl gefühlt habe, haben mir auch offen gedroht. Und ich habe versucht, da ruhig und gelassen zu bleiben. Offensichtlich ist mir das glücklicherweise an der Stelle ganz gut gelungen. Ich glaube, sonst hätte ich da ein paar Blessuren davon getragen.
Haben Sie zum Glück nicht. Man merkt Ihnen ja an, dass Sie ein sehr positives Menschenbild haben, dass Sie sehr konstruktiv umgehen. Gibt es denn also in so einer Situation zum Beispiel, bröckelt dieses Menschenbild da auch kurz, dass man sich sagt, oh, da ist doch etwas im Menschen, was nicht nur positiv ist?
Das gibt es schon immer wieder, auch durch viel mehr durch einzelne Begegnungen von Menschen, die entweder sehr depressiv oder sehr traurig oder sehr negativ gestimmt sind, kann man sagen. Also da gab es auch verschiedene Situationen, die ich noch erzählen könnte, vom Suizidversuch bis zum zu bedrohen und andere unter Druck zu setzen mit Waffengewalt und solche Dinge. Also da gibt es schon Situationen, in denen man zweifelt und an denen man, finde ich, nur dann auch wirklich das Positive weitersehen kann, wenn man die persönliche Beziehung zu Gott lebt und ja in seinem Glaube fest ist ein Stück.
Jetzt kommen wir zum Thema Glauben. Sie haben tatsächlich nach der Jugendarbeit im Jugendhaus haben Sie 5 Jahre als Gemeindediakon gearbeitet. Mhm. Was macht man denn als Diakon?
Das Aufgabenfeld war sehr breit. Ich habe immer gesagt, von 0 bis junge Familien war ich zuständig für alle, die laufen können und oder auch nicht laufen können. Also ja, es kommt darauf an, wo der Schwerpunkt war. Meiner war schon im Bereich Kinder, im Bereich zwischen 3 und 7, denn ich war da auch zu einem Teil im Kindergarten und habe mit den Kindern im Kindergarten theologisch gearbeitet, habe ihnen viele Geschichten erzählt und auch verschiedene kreative Umsetzungen dazu gemacht. Ich habe aber auch Jungschar, Konfi 3, verschiedene Programme für Jugendliche, Freizeiten organisiert. Also es war ein bunter Strauß eigentlich an Aufgaben, die ich hatte in der Gemeinde, bis hin zu Gottesdiensten war da alles Mögliche machbar oder drin.
Ja, also es klingt so ein bisschen, als hätten Sie das gesamte Altersspektrum unter 18 abgedeckt. Also die Jugendlichen zuerst, jetzt sind Sie sozusagen in die ganz frühen Jahrgänge gegangen. Ja. Und dann sind Sie ja irgendwann vor 5 Jahren, haben Sie beschlossen, wieder einen Umbruch zu machen, sind als Quereinsteiger Lehrer geworden und zwar in der Grundschule, also dritte Klasse, ne? Also wirklich diese so zwischen 7 und 11. Warum denn weg aus der Gemeindearbeit und warum hin in die Schule?
Die Stellen in der Gemeindearbeit sind sehr oft nur auf 2 Jahre befristet. Ich hatte auch in meinem Berufsleben, bevor ich an die Schule kam, tatsächlich keinen unbefristeten Vertrag in 12 Jahren. Ich wollte einfach für meine eigene Familie ein Stück weit Sicherheit haben. Ja, und damals lief diese Stelle aus und ich habe mich auf die Suche gemacht und ich hatte in der Zeit davor eine Vertretung an einer Schule und es hat mir so gut gefallen. Ich bin ja von Haus aus auch Religionslehrer. Als Diakon hat man ja Religionspädagogik studiert Und daher hatte ich mich dann an der Privatschule in Stuttgart hier bei Galileo beworben. Und dann kam es so, dass ich eigentlich dachte, ich könnte einen Teil Rallye-Unterricht übernehmen. Doch die Schulleiterin fragte dann und ich traute mir es zu, es auszuprobieren, wie es wäre als Klassenlehrer. Es war sehr spannend. Ich habe sehr viel von meinen Kolleginnen da gelernt und bin auch sehr dankbar. Und ja, so ist es dann dazu gekommen, dass ich eben heute hier auf 5 Jahre als Klassenlehrer zurückblicken kann und sagen kann, das war ein schöner und guter Weg.
Herr Bader, als Lehrer hat man naturgemäß, wie wir alle, gute und schlechte Tage. Was gelingt Ihnen denn an guten Tagen? Wann macht es Ihnen so richtig Spaß?
Ja, ich würde sagen, an guten Tagen gelingt mir es, die Kinder oft zum Lachen zu bringen, dass sie gar nicht merken, wie leicht sie die Dinge, die wir vorhaben, eben klappen, dass die Zeit wie im Flug vergeht und sie mit Freude nach Hause gehen.
Das waren jetzt die guten Tage. Was ist denn mit den schlechten Tagen? Also was ist so der Moment aus den letzten 5 Jahren als Grundschullehrer, wo Sie sagen würden, da kann ich jetzt aber selbst sehr viel lernen?
Ja, es passiert auch erfahrenen Lehrern, so höre ich immer wieder, dass Dinge einfach nicht klappen, so wie sie geplant sind. Und dass man dann ja eben nochmal in die Reflexion einsteigen muss, nachdenken muss, was man denn spätestens fürs nächste Mal anders machen muss. Beziehungsweise auch, dass man ja eben nochmal einen Einstieg machen muss in einen Inhalt oder in einen Bereich, wo etwas dann eben doch nicht so verstanden wurde. Weil messbar ist das ja immer daran, ob die Kinder auch wirklich mitnehmen, was jetzt so das Ziel war von dem heutigen Tag und von den Inhalten.
Könnten Sie es einmal ganz konkret machen? Gab es ein Ereignis, einen Moment, wo Sie dachten, oh Mann, au Backe, das lief jetzt ganz anders?
Ja, also ich hatte in der ersten Zeit, war das Fach Deutsch sehr für mich herausfordernd und ich habe von einer Kollegin da sehr viel gelernt, vor allem die Schreibwerkstatt, also zu lernen, wie man Aufsätze schreibt, ist eine herausfordernde Sache und ich hatte zwar zugeschaut und hospitiert bei ihr und gelernt, wie es geht, aber in einer der ersten Stunden konnte ich die Kinder nicht so weit bringen, dass sie es geschafft haben, wirklich die Kriterien, die es gilt, bei so einem Aufsatz wirklich umzusetzen, so zu schreiben, den Text so zu formulieren, dass auch ein Aufsatz entsteht. Das war schon eine, ich würde sagen, eine Enttäuschung, wenn man dann diese ersten Geschichten und Aufsätze liest und dann denkt, was habe ich denn eigentlich heute erzählt? Warum machen die das so?
Ja, man merkt ihnen an, dass sie dann trotzdem weitergehen und daraus was lernen wollen und sich diese Energie, die man ja spürt, bei ihnen auch bewahrt haben. Es gibt ja bei Lehrern trotzdem sehr viele Fälle, unverhältnismäßig viele Fälle im Vergleich zu anderen Berufsgruppen, in denen Lehrer depressiv werden oder Burnout bekommen. Mhm. Können Sie das nachvollziehen, so ein bisschen aus Ihrer eigenen Erfahrung?
Ich kann schon nachvollziehen, dass das so ist, vor allem auch, es gibt ja Klassen, die ganz unterschiedlich sind. In einer Klasse sind mehr oder weniger Kinder, die sich angepasst verhalten, ja, und die einen auch persönlich fordern. Also es kann durchaus sein, dass mich andere Kinder fordern als meine Kollegin. Ja, und je mehr man von diesen Kindern eben hat, die einen persönlich fordern, wo man merkt, da ist eine persönliche Betroffenheit da oder da macht ein Kind etwas, was man von sich früher kennt oder was einen so ansticht,
ich glaube, das
da muss
jeder.
Man sehr gut reflektiert sein, damit man damit gut umgehen kann.
Das kennt jeder auch aus Beziehungen, aus Paarbeziehungen. Was ist es denn bei Ihnen, bei den Kindern? Also wo merken Sie, so war ich auch mal und jetzt kommt es quasi wieder als Bumerang aus meiner eigenen Lebensgeschichte raus?
Ich würde sagen, ein bisschen das Besserwissen ist so ein Thema. Ich glaube, das haben durchaus einige Lehrer. Und auch das Thema Schuld, habe ich gemerkt, ist ein Thema, mit dem ich auf dem Weg bin und bei dem ich lernen muss, damit umzugehen. Und wenn so ein Kind es nicht schafft, die eigene Schuld oder die eigene Sicht zu sehen in so einem Konflikt, dann kann es ja auch den zweiten Schritt nicht gehen. Also wenn man nicht erkennt, dann kann man schlussendlich auch nichts daran verändern. Und das ist schon etwas, was sehr wichtig ist.
Jetzt wird in diesem Leben ja zum Glück nicht nur Schuld erkannt, es werden auch gute Taten erkannt. Ja. Zum Beispiel Ihre guten Taten. Sie haben ja diesen Preis gewonnen, den Lehrerpreis der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg. Das Preisgeld, das waren ja immerhin 25.000 Euro. Was machen Sie denn damit, wenn Sie uns das zum Schluss nochmal sagen möchten, wenn Sie es denn möchten?
Ja, gerne. Wir sind in der Schule auf dem Weg, unsere Balkone zu begrünen und Urban Gardening umzusetzen. Ich habe erst gestern Morgen die Meldung jetzt aus der Schulleitung bekommen, dass, ja, weil das ist ja auch eine Sicherheitsfrage, gell? Also Balkone einfach zu begrünen ist ja schön, aber man muss ja auch als Kind da raus können, ohne dass man runterspringt. Und da müssen gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Außerdem werden wir im Schulgarten noch weiter aktiv werden. Wir haben da jetzt Kontakt aufgenommen mit einer Einrichtung, die uns hilft, die Beete zu gestalten und eine gute Grundlage zu schaffen, dass auch Grundschullehrer, die vielleicht nicht so viel über Garten und Pflanzen und Anpflanzung wissen, da auch mitmischen können. Und das sind zwei große Projekte und natürlich werden weitere Projekte zum Thema Nachhaltigkeit auch in dieses Preisgeld sozusagen fallen. Ich sage da immer, dadurch, dass ich das jetzt nicht planen kann, sondern weil der Alltag das bringt, das ist ja auch das, wofür ich ausgezeichnet wurde, bin ich selber schon gespannt, was denn so die nächsten Projekte sind, auf die wir dann setzen werden.
Also das Geld bleibt, geht an die Schule. Ja. Sie werden es nicht für die eigene Nachhaltigkeit verwenden?
Nee, nee, das ist ganz klar. Also das war für mich auch nie eine Frage. Ich bin stolz, dass die Schule über so ein Geld verfügen kann. Denn viele Schulen haben tatsächlich diese Schwierigkeit, dass sie eben nicht die Mittel haben, um solche Dinge umzusetzen. Und da bin ich froh und dankbar auch, dass die Schulleitung da sehr offen und sehr innovativ und sehr kooperativ im Team mit uns allen als Pädagogen gemeinsam solche Projekte vorantreibt.
Thomas Bader, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik Rudyard Hasel. Und mein Name ist Patrick Battarilo.